So, das Thema, alles hängt an einem Faden, zuversichtlich leben in chaotischen Zeiten. Neulich in den Nachrichten in Deutschland ein Text, riesige Probleme ohne eine absehbare Lösung. Wie eine neue Studie zeigt, sieht eine Mehrheit der Deutschen die Zukunft eher negativ. Und die Reaktionen darauf sind durchaus unterschiedlich, dabei gibt es aber auch Hoffnung. 2/3 der Deutschen blicken einer Studie zufolge ängstlich in die Zukunft. Mangelndes Vertrauen in Staat und Institutionen sowie die Angst vor gesellschaftlicher Spaltung forcieren demnach einen Rückzug ins Private. Und so weiter. Das wesentliche Thema ist Angst. Ein großer Teil der Bevölkerung ist verunsichert. Wie viele Monate haben wir jetzt Corona? Schon fast bald 2 Jahre, nein, nicht ganz. Fehlen noch 2 Monate dazu. Mit immer wieder wechselnden und sehr oft nicht nachvollziehbaren Regeln. Also was ich gerade erzählt habe von Fußballstadien, ne? Wer kann das nachvollziehen? Auch diese ganzen G-Regeln, also ich kriege da die Krise innerlich, weil jeder, der geimpft ist, ich bin auch geimpft, keine Sorge, aber rein aus pragmatischen, nicht aus medizinischen Gründen, aber jeder, der geimpft hat, kann immer noch Corona kriegen und auch weitergeben. Ja? Für mich machen manche Regeln null Sinn. Also jemand, der logisch denken kann, der denkt, sein Hirn ist irgendwo nicht ganz in Ordnung. Homeoffice, Homeschooling, Abstandsregeln, Masken tragen und ständig panikmachende Nachrichten aus allen Kanälen. Und dann taucht doch mal irgendwann die Frage an, wie zuversichtlich kann ich denn jetzt nach vorne schauen? Ne? Und Wieler hat schon mal drüber gesprochen, ne? Es geht ja auch um die 5. Welle, wir sind jetzt bei der 4. Und ich dann, hört doch mit diesen blöden Wellen auf. Die Grippe kriegen wir jedes Jahr und Corona werden wir auch jedes Jahr kriegen. Im selben Rhythmus. Der Coronavirus verhält sich nicht anders als der Grippevirus. In der Wirkung anders, aber im Verhalten dasselbe. Die Inzidenzzahlen schießen gerade durch die Decke. Österreich hat den Laden schon wieder dicht gemacht. Und jetzt Veranstalter ahnen ja schon, was auf sie zukommt. Das fängt ja jetzt an und man kann Gift drauf nehmen. Also der Laden wird hier wieder dicht gemacht. Die Gastronomen, sie tun mir leid, die haben jetzt schon mal Angst vor neuen Einschränkungen, aber die wissen ganz genau, es könnte auch wieder so kommen, dass dann alles dicht ist. Und dann trauen sich viele gar keine Normalität des Lebens mehr zu. Und auch in christlichen Gemeinden, da merkt man, dass diese Zeit ihre Wirkungen zeigt. Es hat in den zurückliegenden Monaten in verschiedenen Gemeinden einen regelrechten Abbruch der Teilnehmerzahlen bei Gottesdiensten gegeben. Das ist für mich erschreckend, weil den Leuten sitzt irgendwo die Angst im Nacken und dann kommen die selbst nicht mehr in die Gottesdienste. Und manchmal glaube ich auch, ist es vielleicht Bequemlichkeit, weil man hat sich an etwas gewöhnt, wo man sagt, naja gut, ist auch ganz nett vom Bildschirm, ne? Kann ich Fußnägel schneiden nebenbei und Kartoffel kochen. So. Aber dabei ist ja eigentlich die Corona-Krise nicht die einzige und schlimmste Krise in dieser Welt. Also ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie man sich über Geld gestritten hat bei den Haushaltsplänen? Da wurden in Schulen die Bleistifte weggestrichen, die Hauswand wurde nicht gestrichen, die Gebäude sind fast zerfallen und plötzlich hat man Milliarden. Milliarden, das ist Geld, das ist durch keine Volkswirtschaft abgedeckt. Und dann fragen sich manche, gibt es so einen sogenannten Reset? Da hat ja ein gewisser Schwab das Buch geschrieben, ne? Der große Reset, The Great Reset. Gibt es eine Währungsreform? Werden Menschen, die Besitz haben, mal zur Kasse gebeten? Für die, die nicht wissen, was Währungsreform heißt, ne? Dann, wenn du ein Häuslebesitzer bist, dann wirst du mitbelastet mit neuen Schulden. Gehen die Aktienfonds oder Rentenfonds baden? Was kommt da eigentlich wirtschaftlich auf uns zu? Oder Klimakrise. Also seit diesen Überschwemmungen in Ahrweiler, dann die Waldbrände in der Türkei, in anderen Ländern, in Sibirien. Und dann in jeder Werbung hört man ja plötzlich, das ist klimaneutral. Ich kann es wahrscheinlich bald nicht mehr hören. Also ich kriege schon bei dem Wort Klima langsam Pickel. Da beschweicht einem so das mulmige Gefühl, was kommt da auf uns zu? An Einschränkungen und Vorschriften schreibt mir mal demnächst vor, wie groß mein Schnitzel noch sein darf, was ich essen will. Oder je nachdem. Und dann gibt es so Kretschmer-Äußerungen, die haben die meisten schon vergessen. Aber kommt dann bei uns sowas wie ein Überwachungsstaat, wie in China? Ihr müsst euch das mal angucken, wie das in China läuft mit der Überwachung. Das ist Wahnsinn. Wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich mal da Dokumentationen angucken. Da wird jeder Bürger so überwacht, das ist unfassbar. Da ist der, von George Orwell 1984 ist ein Nasenwasser dagegen. Und dann auch in der Weltpolitik, Chinas Expansionspolitik. China nimmt ja die Welt in wirtschaftlichen Würgegriff. Wenn man sich das mal vorstellt, China hatte jetzt ein Wirtschaftswachstum in den letzten Monaten von über 20%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Oder dann die ganzen Konflikte, Belarus, die Flüchtlingsströme, wo ein Mensch Flüchtlinge regelrecht instrumentalisiert, um Druck auszuüben auf die EU, auf unsere Länder. Dann, was immer noch im Hintergrund schwelt, Erdogans Haltung, wenn er da rumbohrt in der Nähe von Zypern und so weiter nach Gas sucht. Wenn man das alles so betrachtet zusammen, dann ist uns irgendwie unsere Sicherheit genommen. Alles scheint so an einem Faden zu hängen. Und jetzt die Frage, wie geht man damit eigentlich als Christ um? Und was hilft uns eigentlich auf der einen Seite nicht, wie gelähmt wie ein Kaninchen auf die Schlange zu schauen oder sich zu zerstreiten, sondern zuversichtlich und gelassen zu bleiben, nach vorne zu gehen, als Einzelperson, aber eben auch als Gemeinde. Ich habe dazu einen Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Petrus schreibt dort an die Gemeinden: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So fängt der Text hier an. Das klingt nach Apokalypse, oder? Nach Weltuntergang. Und die anfangs geschilderten Szenarien jetzt gerade aus unserem Kontext gerade, die haben bei vielen Christen wieder ein wachsendes Interesse an der Eschatologie, also an den zukünftigen Dingen, an den Aussagen in der Offenbarung und über den Antichristen hervorgerufen. Weiß ich, ist das bei euch auch ein Thema? Hin und wieder in Gesprächen? In der Geschichte, also wenn man mal die Geschichte ein bisschen rückwärts liest, dann hat es immer wieder solche Zeiten gegeben, der Endzeitstimmung. Und da haben Leute auch unterschiedlich darauf reagiert. Zum Beispiel zur Zeit der industriellen Revolution, als die ganzen Maschinen und so weiter, die technologisierte Gesellschaft erfunden wurde. Da waren auch so Umbruchszeiten, da sind auch viele andere Dinge passiert, große Erdbeben und anderes. Und dann war dort William Miller, ein Ami, er war der Begründer der Adventisten, der hat dann genau ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt, nämlich 1844. Und dann haben Leute sogar ihre Häuser verkauft und die haben fest damit gerechnet, Jesus kommt dann wieder an dem Tag, in dem Monat, den er festgelegt hat. War aber bloß nicht so, tote Hose, dann waren die Häuser weg. Oder aus wirtschaftlichen und politischen Gründen, aber nicht nur, da sind Deutsche nach Russland ausgewandert. Darunter gab es eine ganze Reihe von pietistisch gläubigen Menschen, die haben den Schritt vollzogen, weil in der Bibel steht ja drin, dass Jesus vom Osten her wiederkommt, ja, so. Und dann waren die gemeint, wir ziehen Jesus schon mal entgegen, wir gehen mal in den Osten. Pech gehabt, die kommen jetzt alle wieder zurück. Und im Pietismus entwickelte sich eine kleine Herdementalität. Da hat man dann gesagt, die Welt wird immer gottloser, wir müssen so auf geistliche Reinheit achten und schützen und dem, ja, nicht dem Antichristen in die Fänge fallen. Gibt es ja heute auch, ne? Also was da für Theorien gibt, über was man da eingespritzt kriegt, wenn man geimpft wird mit Chip und ich weiß nicht was. Da denke ich manchmal, wie hohl muss man sein, um sowas zu denken. Man hat sich damals aus der Gesellschaft zurückgezogen, man hat Dinge so interpretiert und dann ist man eben immer kleiner geworden und aus der Abgrenzung heraus hat man dann überhaupt den missionarischen Auftrag überhaupt nicht mehr wahrnehmen können und wollen. Weil man auch immer Angst gehabt hat, wenn ich mit Nichtchristen umgehe, dann verunreinige ich mich womöglich oder werde negativ beeinflusst in meinem Denken und Glauben. Petrus spricht auch über das Ende aller Dinge. Das Wort, das er hier für Ende verwendet, beinhaltet aber mehr als Chaos und Weltuntergang. Wörter haben ja verschiedene Bedeutung. Also wenn der Förster heute Morgen die Losung gelesen hat, dann analysiert er etwas anderes als das, was du vielleicht beim Frühstück gelesen hast. Ihr wisst, was beim Förster die Losung ist? Das ist der Kot von Tieren. Das ist die Losung, falls das einer noch nicht mitgekriegt hat. Wenn wir die Losung lösen, das kommt von den Herrenhutern, ne? Die Bibelverse. Oder wenn der Chemiker im Labor seine Assistentin um den Stuhl bittet, meint er in der Regel keine Sitzgelegenheit. Auch unter dem Wort Ende kann man Unterschiedliches verstehen. Ende, das kann heißen Ende Gelände, keine Hoffnung mehr. Ist ja interessant, im Englischen heißt Sackgasse Dead End. Ende kann aber auch heißen endlich vorbei. Ich halte das Zeugnis in der Hand, jetzt beginnt was Neues. Und das griechische Wort, was dort steht für Ende, heißt Telos. Und Telos meint nicht so sehr Ende, sondern heißt eigentlich das Ziel. Telos ist das Ziel. Und man könnte den Text eigentlich so übersetzen: Es ist aber nahe gekommen, das Ziel aller Dinge. Und wenn es in der Bibel um die Zukunft geht, dann steht nicht Weltuntergangsstimmung im Vordergrund. Dieses beschriebene Chaos, das es geben wird, ist nur ein vorübergehender Zustand. Das heißt, die ganze Weltgeschichte geht auf ein Ziel zu. Und das muss man als Christ sich vor Augen halten. Diese Welt und ihre Entwicklung läuft nicht nach dem Zufallsprinzip ab. Über unser Verstehen hinaus, Gott ist der Herr der Geschichte, auch unserer Lebensgeschichte. Meine Frau und ich, wir haben uns gestern unterhalten, so beim Waldlauf. Und ich habe auch gesagt, Mann, ich habe mein ganzes Leben lang keinen Krieg erlebt. Unsere Großeltern haben zwei Weltkriege erlebt, den ersten und den zweiten. Und die waren davon geprägt. Wir haben noch nie den Notfall hier gehabt. Wir haben noch nie richtig gehungert, es sei denn wegen einer Diät. Ja, wir kennen das nicht. Bei uns war es immer warm im Haus. Wir mussten nie 5 Pullover anziehen, weil es keine Heizung gab. Bei uns war nie das Eis an der Wand, weil keine Heizung lief. Es gibt so viele Dinge. Wir haben in einem Wohlstand gelebt und im Frieden, ohne Krieg. Auch wir als Christen können uns nicht beklagen, auch wenn man mal manche Diskussionen hatte zu verschiedenen Zeiten. Aber richtig Verfolgung in dem Sinn gab es da bei uns gar nicht. Null. Ich kenne das aus meinem Leben nicht. Das ist kein Erfahrungswert. Und das zu wissen, in vielen anderen Ländern läuft es ganz anders. Und ich kann wissen, bei allem Chaos, was hier in dieser Welt entsteht, Gott, sind die Dinge nicht aus der Hand geglitten. Der lenkt die Weltgeschichte, auch mein Leben, meine Lebensgeschichte. Und am Ende steht aber nichts oft wie in den Science-Fiction-Filmen. Da gibt es auch Waterman und andere. Da ist immer so die Welt nach dem Dritten Weltkrieg oder so, dann alles kaputt und dann sind so ein paar dabei, das sind die Helden, die Guten und das sind die Bösen, die dann irgendwo leben und es gibt keinen Sprit mehr und die fahren dann da durch die Gegend oder sitzen auf dem Kanu und so versuchen, über die Runden zu kommen. Das wird nicht das Ende dieser Geschichte sein, sondern das Ende der Geschichte sieht anders aus. Das Ziel Gottes ist nicht der Tod und das Chaos, sondern das Leben. Und es wird eine neue Welt geben, die unbeschreiblich schön sein wird. Man muss sich, heute ist Ewigkeitssonntag, darum nehme ich auch diese Texte. Man muss sich diese Texte einmal angucken und sagen, das ist deine christliche Hoffnung. Also Gott hat dir nicht Leben für immer hier auf dem Planeten versprochen. Aber du hast eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und Johannes schreibt dort in Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann, ich überspringe ein paar Verse und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, Gott schafft eine neue Welt. Das ist keine Runderneuerung, keine Reparatur, sondern eine ganz neue Schöpfung. Und wie wird diese Welt mal aussehen? Ich weiß nicht, hast du versucht, mal dir das zu visualisieren? Wie wird mal diese Welt sein, auf die du zugehst, auf die jeder von uns zugeht? Weil wir werden alle sterben, früher oder später. Die Bibel versucht, uns in Kontrasten darzustellen, wie diese Welt aussehen wird. Das Problem ist, was da auf uns zukommt, können wir uns auf dem Hintergrund unserer Vorstellungsmöglichkeiten nicht ausmalen. Wenn ich meinem Opa damals erzählt hätte, dass ich mit meinem Smartphone, mit meinem Freund in Neuguinea, mit Bild über WhatsApp, während ich durch den Wald laufe, durch den Schwarzwald, mich mit ihm unterhalte. Mit dem Bild so gelaufen, ich habe ihn gesehen, er hat mich gesehen, der war 16.000 Kilometer weg und wir haben uns unterhalten. Wenn ich das meinem Opa erzählt hätte, der hätte gesagt, du hast einen Riss in der Schüssel. Also sowas wird nie kommen. Nie, nie. Technisch nicht möglich. Und da merkst du zum Beispiel, wie wir gefangen sind, auch in unserer Vorstellung, in den Möglichkeiten, was denn möglich sein wird. Und die Bibel versucht darum, nur noch in Kontrasten uns etwas zu schildern, was wir letztlich in der Tiefe gar nicht begreifen können. Für mich, ich halte mal ein Problem mit der Zukunft von uns Christen, mit dieser Hoffnung, die man uns da so präsentiert hat. Und dann haben Christen so von vorne erzählt, wie schön das mal sein wird in der Ewigkeit, dass ich da eine Palme in der Hand halte und dann Lobpreis mit Reichsliedern. Ich weiß nicht, wer Reichslieder noch kennt, das sind die mit Sütterlin-Schrift geschrieben, ja. Die gab es damals noch, das hat man hauptsächlich gesungen. Und jetzt wurde mir also vor Augen gestellt, das ist die Ewigkeit. Jetzt erschien mir das nicht wirklich erstrebenswert. Das war für mich ein grauenhaftes Szenario, dass ich mir vorgestellt habe, ich müsste da für ewig mit einer Palme in der Hand stehen und Reichslieder singen, fand ich jetzt etwas schwierig. Paulus sagt, diese neue Welt Gottes wird ganz anders aussehen. Und die Bibel beschreibt es darum immer in Kontrasten. Also jetzt hier im Offenbarungstext. Oder wenn Paulus sagt, ich weiß nicht, 1. Korinther 6, habt ihr das mal gelesen? Da haben sich ja Christen gezofft vom Richter. Und dann sagt Paulus zu ihnen, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Schon mal gelesen? Weißt du, was heißt denn das, Engel richten? Engel richten, hallo. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das soll und über was soll ich da überhaupt richten. Aber das wird nicht gesagt. Aber da kommt etwas auf uns zu in dieser neuen Welt, da wird dir der Kinnladen runterfliegen, wenn du das siehst. Du kannst es dir heute gar nicht vorstellen. In der Offenbarung werden diese Dinge so benannt. Wir werden mit Gott auf Tuchfühlung leben. Es gibt heute auch Zweifel an Gott. Also ich verstehe Gott in vielen Teilen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das Elend, was man auf der Welt sieht, zum Teil, warum er das zulässt, keine Ahnung. Und wo man fragt, Gott, wo bist du? Es wird mal keine theologischen Debatten mehr geben. Da sagt man dann, Gott wird alle Theologen in der Pfeife rauchen. Also, da sieht man Gott mit den eigenen Augen. Man sieht ihn, man muss nicht mehr groß fragen. Zu Mose hat Gott mal gesagt, kein Mensch, der lebt, kann mich sehen. In unserer jetzigen Existenz können wir Gott nicht ungefiltert sehen. Aber das wird dann so sein, du wirst Gott sehen mit deinen eigenen Augen. Und wie Gott sich uns zuwendet, abwischen alle Tränen. Mir fällt da das Bild ein, wenn so ein Kind auf die Schnauze geflogen ist, ne, und heult. Und der Vater oder die Mutter nimmt das so in den Arm und dann schluchzt noch so ein bisschen, aber ist schon getröstet, weil ist beim Papa oder bei der Mama, Welt ist wieder ein bisschen in Ordnung. Und sich das mal vorzustellen, das hört mal alles auf. Paulus sagt mal, also die jetzigen Leiden stehen in keinem Verhältnis, in keinem Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir mal erleben werden in dieser neuen Welt Gottes. Es wird keinen Tod, kein Leid, kein Krieg, kein Schmerz mehr geben, alles unbekannt. Eine ganz neue Welt. Und ich glaube auch, dass wir in Gottes Welt arbeiten werden. Arbeit war nie Strafe. Das haben manche Leute völlig falsch verstanden, auch theologisch. Arbeit ist nicht Strafe. Die Last der Arbeit, der verfluchte Acker und so weiter, das ist die Strafe, der Stress, den wir erleben. Aber Arbeit war Zweckbestimmung des Menschen immer. Den Garten zu bebauen und zu pflegen, zu gestalten. Und ich glaube auch ganz gewiss, dass das in der Zukunft so sein wird, dass Gott etwas hat, was wir gar nicht denken können. Weil das ganze Universum gehört ja zu dem gesamten System, was Gott geschaffen hat. Und es muss jenseits von dem noch was Größeres geben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das klingt gut, es macht Hoffnung. Und darum finde ich auch, aus unserer Sicht, da ist nicht Rückzug oder Resignation angesagt, sondern Mut, auch in der gegenwärtigen Situation den Kopf nicht hängen zu lassen. Und ich finde es deshalb tragisch, wenn sich Christen nicht mehr mit den letzten Dingen auseinandersetzen oder sich damit beschäftigen. Es geht ja nicht darum, alles im Detail zu wissen, zu beschreiben und zu erklären. Aber wir sollten uns vor Augen halten, dass wir auf ein Ziel zugehen, eine Hoffnung und eine Perspektive haben. Das halte ich für wichtig. Und darum sollte man sich auch als Christ mit den letzten Dingen auseinandersetzen. Ist mal in der Bibel lesen, sich darüber Gedanken machen. Wir leben weder ins Blaue noch ins Ungewisse. Wer weiß, wohin er geht, der hält auch auf schwierigen Wegstrecken aus. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal eine Wanderung gemacht, wo ihr echt gedacht habt, warum bin ich Idiot bloß losgelaufen? Weil ich kenne das von Neuguinea, die Einheimischen haben immer gesagt, oh, das ist nicht lang. Du gehst da vorne runter und da rauf und da gehst du nochmal rechts rum und nochmal links, dann bist du schon da. Und ich Idiot habe das geglaubt. Und dann bin ich gelaufen und habe gedacht, boah, das geht aber ein paar Mal rechts und ein paar Mal links und mehrfach rauf und runter. Und es hörte nicht auf. Und hört immer noch nicht auf. Und wenn ich dann mal zwischendrin gefragt habe, sind wir bald da? Ja, ja, nicht mehr lang. Ja, von wegen, es ging immer noch weiter. Und wenn du dann mal Blasen an den Füßen hast und dir die Zunge irgendwo raushängt, entweder du schwitzt oder du frierst, je nachdem, und jeder Schritt ist fast die Qual, was gibt einem da noch ein bisschen Power? Wenn ich zum Beispiel weiß, es hat wirklich mal ein Ende, ne? Auch wenn ich jetzt im Moment nicht weiß, ob es noch 2 oder 3 Kilometer sind, aber ich weiß, wenn ich da ankomme, boah, die haben eine super Dusche, die Frau ist eine super Köchin, da gibt es ein fulminantes Essen und dann haben wir noch einen gemütlichen Abend miteinander am Feuer. Oder ich, wenn ich sowas weiß, das motiviert mich und sagt, jetzt beiß ich nochmal die Zähne zusammen, die paar Kilometer schaffe ich jetzt auch noch. Und ich möchte es mal als ein Bild verwenden, wenn wir uns die Hoffnung vor Augen stellen, das, was auf uns wartet, dass es dann vielleicht die Probleme, die Lasten nicht wegnimmt, den Schmerz nicht beseitigt, aber uns Mut macht, doch die Strecke jetzt auch noch durchzuhalten, weil man weiß, wo man landet. Wenn man auf ein Ziel zugeht, also wer Ziele im Leben hat, der weiß, wohin er geht, der weiß auch, welche Stoßrichtung sein Leben nimmt. Und das gilt auch für die Gemeindearbeit und für alles andere. Ich weiß nicht, welche Ziele du im Leben hast. Als ich in die Rente ging, da haben Leute immer gesagt, oh, jetzt gehst du in den wohlverdienten Ruhestand. Endlich kannst du mal machen, wozu du Lust hast. Und ich habe gedacht, hallo, ich habe doch nicht mein ganzes Leben immer nur das gemacht, wo ich keinen Bock drauf hatte. Das wäre jetzt ein bisschen krass. Und dann auch für mich, das muss ich jetzt mal persönlich sagen, das ist für mich kein erstrebenswerter Zustand. Ich will nicht nur, was ich in der Welt umeinander reisen, Städte angucken, irgendwo am Strand liegen, die Beine hochlegen oder sowas und dann oder im Garten was machen und ähnliches. Das sind alles auch nette Dinge, die ich auch gerne mache, aber da möchte ich nicht, dass sie Hauptbestandteil meines Lebens sind, sondern ich frage nach meiner Bestimmung. Ich frage Gott, was, wenn ich noch gesund bin und tun kann, was soll ich machen? Was ist die Bestimmung meines Lebens und darauf möchte ich mich im Leben ausrichten und damit möchte ich mein Leben füllen und gerne auch was Sinnvolles tun und nicht nur um mich meine eigene Achse drehen. Denn wer dann auf ein Ziel zulebt, der richtet sein Leben auch darauf ein. Ich weiß nicht, wer von euch hier ein Haus gebaut hat, ne? Also wenn man nicht gerade Bill Gates heißt oder so, dann hat man halt nicht die Kohle, was man so aus der linken Portokasse zahlt. In der Regel heißt es, wenn du ein Haus baust und finanzieren musst, dann musst du an anderer Stelle kürzer treten. Ich weiß noch, ich habe auch so eine Hütte und ich habe 4 Jahre fast keinen Urlaub gemacht. In jedem Urlaub an dem Ding geschafft, um das fertig zu kriegen. Du hast dir ein Ziel gesetzt und damit schließt du plötzlich andere Dinge in deinem Leben aus. Als ich zurückgeblickt habe, als ich in Rente war, habe ich mal einen Terminkalender von mir in die Hand genommen und habe gedacht, warst du verrückt? Der war recht voll. Und ich habe aber gedacht, ich bereue nichts. Im Vergleich zu vielen meiner Freunde, die hatten freie Wochen, dann oft schon nachmittags, freitags um 2 oder so von der Arbeit nach Hause. Da fing es bei mir erst richtig an. Und dann Wochenenden Sitzungen, weil die Ehrenamtlichen ja am Samstag immer meistens können. Und dann Sonntag Dienste und Montag ging es wieder ins Geschäft. Und ich habe gedacht, ich habe das nicht bereut. Ich bereue es bis heute nicht, weil ich gewusst habe, warum ich es tue. Ich habe darauf auf anderes verzichtet, aber ich habe mir gesagt, ja, das ist okay. Das war okay. Ziele bestimmen darüber, was zuerst kommt und was zweitrangig ist. Ziele geben aber auch Richtung und Hoffnung. Und darum schreibt der Schreiber im Hebräerbrief, Kapitel 10, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und Paulus schreibt in dem Auferstehungskapitel am 1. Korinther 15, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also was lässt einen in der Gemeinde und auch persönlich zuversichtlich bleiben? Wie behalten wir den langen Atem? Indem wir das Ziel unseres Lebens und dieser Welt im Auge behalten. Dass am Ende eben nicht das Chaos steht, sondern Gottes neue Welt. Und darum ziehen wir uns nicht zurück, darum geben wir nicht auf, sondern packen mit an. Und wie behält man diese Zuversicht? Wie behält man den langen Atem? Der erste Gedanke, Zuversicht gewinnt man aus dem Gespräch mit Gott. Petrus schreibt hier, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich weiß nicht, habt ihr hier auch Debatten über Corona? Nee, ne? Ihr seid so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Meine Erfahrung ist, dass diese Debatten in der Regel sehr emotional verlaufen, auch unter frommen Leuten. Unwahrscheinlich. Verschwörungstheoretiker und Zufallstheoretiker prallen aufeinander. Die einen glauben, dass alles gesteuert und zum Teil vorgetäuscht ist. Die anderen meinen, dass sich alles zufällig ereignet und man nur reagieren kann. Und das Ergebnis ist bei beiden Denkweisen aber die gleiche, Panik und Angst. Einmal fremdgesteuert, einmal einem ungewissen Schicksal ausgeliefert. Und ich finde, genau das sollte bei uns als Christen nicht der Fall sein. Nicht Panikmache ist angesagt, keine Apokalypse-Stimmung, sondern überlegt, realistisch, ruhig sollen wir reagieren. Und wir sollen uns eben nicht mit in die apokalyptischen Chöre einreihen und endlos fruchtlose Diskussionen führen. Also ich habe neulich mal einem gesagt, am Telefon, da ging es wieder mal um eine Corona-Regel, war die Frage, müssen jetzt wir unseren Impfstatus angeben in der Gemeinde, damit man mehr Platz schaffen kann, ne? Ja, ich würde sagen, mir ist es völlig egal, das kann jeder wissen. Ich kann auch dazu stehen, aber das gibt so Stigmatisierungen noch unter uns, das ist schlimm, furchtbar schlimm. Und das sollte man nicht tun. Und ich habe ihm dann ganz einfach gesagt, du pass mal auf, wir machen die Sache kurz, ich diskutiere über das Thema nicht. Ich kriege Argumente und Zahlen von der linken Seite und von der rechten Seite und ich kann mich dann entscheiden, welchem Wissenschaftler ich glaube und welchen Zahlen ich glaube. Und ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Nee, mache ich nicht. Ich will keine Diskussion mehr. Lass das Thema. Ich habe keinen Bock. Hab den Rand voll, sage ich ganz ehrlich. Petrus sagt, das Reden mit Gott steht an erster Stelle. Sprich doch mal mit Gott drüber. Ich weiß nicht, würde euch mal fragen, wie viele Minuten Zeit habt ihr schon verbraucht, um mit Gott über eure Gedanken und Sichtweisen für Corona oder Ähnliches zu sprechen? Meine Befürchtung ist, das ist nicht viel. Man schwätzt sehr viel miteinander, aber besprich das Ganze nicht mit Gott. Ich finde, da, wo wir still werden vor Gott, da sortieren sich unsere Gedanken neu. Wir entdecken wieder, was wichtig und was zweitrangig ist. Das heißt, wir werden besonnen und weise und überlegt. Wir werden nüchtern, das heißt, wir können eine Lage richtig einschätzen und behalten die Selbstkontrolle. Die Frage ist, ob du still wirst vor Gott und ihm nicht nur deine Meinung sagst. Das ist auch ein Unterschied, ne? Ich kann auch als Christ auch über so ein Thema, ein schwieriges Thema, Gott schon mal sagen, wie ich es denke und für richtig halte. Ohne wirklich still zu werden und mich hinterfragen zu lassen, was sagt mir Gott eigentlich im Hinblick auf mein Verhalten in dieser Situation? Und dann, wenn man still wird vor Gott, wenn sich da etwas innerlich auch beruhigt, dass in uns die Zuversicht wächst, dass letztlich unser Leben in Gottes Hand liegt. Er hat uns das Leben gegeben und wir wurden nicht gefragt, wann und wo und in welchem zeitgeschichtlichen Fenster und Kontext wir geboren werden sollten. Ich weiß nicht, wie alt du bist, frag dich mal. Gott hat dich durch dein Leben begleitet. Und die Tatsache wird sein, Gott wird dein Leben auch wieder zu sich zurückführen. Das wird auch so sein. Ob du jung stirbst oder alt stirbst, das spielt keine Rolle. Und das größte Problem, was ich in der jetzigen Situation empfinde, ist, dass dieses tiefe Vertrauen und die Geborgenheit in Gott den Leuten irgendwie flöten gegangen ist. Das haben die nicht mehr. Die sind einfach nur noch von Angst zum Teil getrieben. Ich habe mir in den Tagen überlegt, wäre ich mit der Haltung, die mir manchmal jetzt gegenübertritt, je nach Neuguinea ausgereist als Missionar. Als wir 1981 ausgereist sind, da war ich in London zum Sprachstudium und da war ich im National Museum of History. Und dann hatten die eine große Ausstellung über tropische Krankheiten. Aber da waren in Glasbehältern im Alkohol eingelegt eine kaputte Leber, eine Niere, ein Bein mit Elefantitis mit Querschnitt und alles so richtig schön live. Und ich, Idiot, bin auch noch durchgelaufen und habe gedacht, okay, das gibt's tatsächlich in Neuguinea auch und da gehe ich hin. Und dann wusste ich, im ganzen Land gab es einen Zahnarzt damals. Einen im ganzen Land und der war 800 Kilometer von uns weg. Es gab in Manus kein Telefon. Wir mussten aufs Festland anrufen, uns verbinden lassen. Das Krankenhaus in Manus war so schlecht, das hieß Haus Blong Dai bei den Einheimischen, also Haus zum Sterben. So sah die medizinische Versorgung aus. Da bin ich zum ersten Mal rein, da war ich gleich wieder gesund. Da erlebt man Spontanheilungen. Wäre ich damals, wenn ich diese Haltung, die manche Leute jetzt haben, nach Neuguinea ausgereist? Nein, ich wäre es nicht. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich weiß auch, Missionare haben mit ihrem Leben bezahlt und auch mit ihrer Gesundheit. Aber sie haben damit auch gezeigt, der Wert in meinem Leben ist jetzt nicht unbedingt mein Leben und meine Gesundheit. Es gibt höhere Werte als das. Das kann man heute fast nicht denken. Das darf man fast nicht denken. Aber Gott zu vertrauen, der hat mir ein Immunsystem gegeben. Und mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich kann zwar vernünftig handeln, ich muss nicht gegen die gesetzlichen Regelungen mich wehren, aber es gibt so viele Spielräume, die ich auch noch nutzen kann und ich kann auch mit einer gewissen Unbefangenheit noch durchs Leben gehen. Also das will ich mir erhalten. Zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand, aber du kannst diese Geborgenheit nur dadurch bekommen, dass du still wirst vor Gott. Dass du dir für dich Zeit nimmst, mit Gott über die Dinge sprichst und ihn bittest, dir deinen Verstand klar zu machen, dich zu begleiten und dir zu helfen. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was wir brauchen, ist Stille vor Gott. Und auch das ist wieder so ein Thema in unserer Gesellschaft. Wir sind ja permanent online, oder? Ich zumindest. Also ich bin da sehr affin. Schon seit 1986 habe ich meinen ersten Rechner gekauft. Und ich bin wirklich Tag und Nacht online. Das geht hin bis zu meiner Uhr, da kriege ich meine ganzen Nachrichten drauf. Ich sehe sofort, wenn einer mir eine WhatsApp schickt. Man muss halt alles nur stumm schalten beim Gottesdienst, ne? Sonst kriegt man Ärger. Die Problematik ist, wir sind so zugetextet, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Und sich da mal zu überlegen, muss ich irgendwo mal gewisse Dinge einfach richtig abschalten, dann bin ich offline, aber dann bin ich bei Gott online. Und da mit Gott im Gespräch zu sein über das eigene Leben, über das, was in uns abgeht, um uns herum passiert. Und dass Gott uns durch seinen Geist hilft, nüchtern und besonnen zu sein und anders zu reagieren, als man das in der Gesellschaft im Allgemeinen gewohnt ist. Das Zweite, zuversichtlich bleibt, wer andere und ihre Bedürfnisse im Blick behält. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge, schreibt Petrus hier. Christen sind beziehungsorientierte Menschen. Hans-Peter Wolfsberger, hier noch bekannt? Ja. Ich habe mal vor einiger Zeit den Hans-Peter besucht und wir waren, das war im Sommer, im Auto unterwegs und dann standen wir an einer Baustelle. Und es war trocken, es war staubig und da war alles weggerissen, da hat es richtig gestaubt. Und da stand ein Mann in seiner Weste und der hat die Leute, die einen Autos anhalten müssen, die anderen durchlassen und so, ja. Und dann habe ich gesehen, alle Leute haben diesen Typ, der da stand und den Verkehr regelte, sowas von giftig angeguckt. Du hast gemerkt, die haben einen Termin, die sind unter Druck. Und der Dackel steht da und jetzt stehe ich da seit 5 Minuten und die Lüftung zieht auch noch den Staub ins Auto. So, ist ja verständlich. Keine angenehme Situation. Und wir fuhren dann los, als wir durchfahren. Und dann hielt der Hans-Peter kurz bei dem Mann an, hat das Fenster runtergelassen und hat gesagt, also vielen Dank, dass Sie das hier machen. Und Sie machen das richtig gut. Dankeschön. Hat das Fenster wieder hochgelassen, weitergefahren. Und ich habe gedacht, was für eine tolle Reaktion. Da ist jemand, der hat nicht nur sich selber gesehen und seinen Termin und dass es heiß war und es staubig war, sondern der wusste, der Mensch, der da steht, der hat sich das auch nicht rausgesucht. Der hätte auch gern was anderes gemacht. Und der macht das 8 Stunden am Tag und wird dafür wahrscheinlich noch nicht einmal hervorragend bezahlt. Und dass da jemand nicht nur sich sieht, sondern den anderen und dem anderen das auch wissen lässt. Wir sollen aufeinander achten. Wir sind vielleicht manchmal zu sehr auf uns selbst fixiert, unsere Bedürfnisse, unsere Erwartungen, unseren Stress. Und wir sehen den anderen nicht. Und das würde ich auch bei den ganzen Diskussionen hier bei Corona sagen. Versuch doch mal nicht nur an dich zu denken. Denk mal, wie geht's vielleicht manchen anderen? Also wir haben bei uns in der Gemeinde wirklich 2 Personen, die sind so ernsthaft krank, also wenn die Corona kriegen würden, die wären weg vom Fenster. Und das muss ich verstehen und respektieren. Und darf dann nicht sagen, naja, ich bin robuster, lass uns mal richtig draufgehen. Den anderen im Blick zu haben. Petrus schreibt an die Christen damals, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Damals gab es keine Hotels, das heißt Reisende waren auf Gastfreundschaft angewiesen. Gäste zu haben, kann ins Kleingeld gehen. Also hin und wieder einen Gast zu haben, ist ja ganz schön. Aber wenn der Strom nicht mehr abreißt und der Kühlschrank immer leer ist und die Heizung bei den steigenden Kosten auch immer aufgedreht ist, dann macht man sich schon mal hin und wieder Gedanken. Aber was Gastfreundschaft auch für uns heute bedeutet, wir brauchen das nicht mehr, weil es Hotels gibt und Ähnliches, aber das bezieht sich ja auch auf das Beziehungsgefüge im Ort, in der Gemeinde. Ich habe mal, als ich im Praktikum war, eine Jungschar-Freizeit gehabt in Sechselberg. Und das waren 60, 70 Jungs. Und da war eine Gruppe von einem Ort, die hat mich begeistert. Das waren, weiß ich, 5, 6 Jungs. Und wenn die gebetet haben, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dann habe ich mich fast nicht mehr getraut zu beten. Hast du mal schon erlebt, ein Mensch neben dir betet und dann denkst du, jetzt bete ich nicht mehr. Mir fehlen die Worte. Die haben so ehrlich gebetet, mit Gott geredet und ich habe dann mal nachgehabt, wollte eigentlich mal wissen, wo die herkommen. Und dann habe ich mitgekriegt, in dem Ort, in der Gemeinde, gab es ein Ehepaar, die haben ihr Haus aufgemacht. Und die Jungs, die konnten bei denen rein und rausgehen, wie sie wollten. Die konnten sich am Kühlschrank bedienen und ihr wisst ja, wie Jungs sind, ne? Die sind sehr reinlich. Wenn ich mir das vorstelle, was die den Flur zertreten haben, vielleicht mit Dreck oder Ähnliches oder haben dann Geschirr irgendwo stehen lassen und du musst alles wegräumen. Aber durch diese Offenheit haben die Vertrauen gefasst, auch zu diesem Ehepaar, und die konnten mit denen über den Glauben reden, auf ganz andere Art und Weise. Die konnten den Jungs helfen, ihre persönliche Gottesbeziehung zu leben und ihnen wichtige Ratschläge zu geben. Oder ich denke an einen befreundeten Professor aus Los Angeles, der hat mich echt beeindruckt. Von dem habe ich profitiert. Als ich da studiert habe, studieren in den USA ist furchtbar teuer. Also wer es mal wissen will, versuch's mal. Da brauchst du ein bisschen Knete, um da hinzugehen. Und für mich war es schwierig, das zu finanzieren. Und dann hat der zu mir gesagt, ohne dass ich ihn gefragt habe, du, ich habe in meinem Haus Platz, du kriegst ein Zimmer von mir. Ich werde das nie vergessen. Seine Frau hat gesagt, da ist der Kühlschrank, da ist der Herd, da ist der Schlüssel, erwarte nicht, dass ich für dich koche. Das war für mich nicht notwendig, weil Kochen ist so ein bisschen mein Hobby. Und ich konnte mir dadurch das leisten. Und ich habe den beobachtet, wie der großzügig war mit seinem Auto, mit allen möglichen Dingen und nicht nur mir gegenüber, sondern vielen anderen Menschen. Und ich habe ihn dann mal gefragt, warum er das so macht. Und er hat gesagt, weißt du, die ganzen Dinge zum Ersten, die gehen sowieso alle kaputt. Ich werde nichts mitnehmen können. Und wenn ich im Reich Gottes was Gutes damit machen kann, was soll's? Das hat mich sehr beeindruckt. Und das als Christ zu sehen und zu sagen, ich möchte eine Lebenshaltung einnehmen, in der ich mich anderen zuwende und nicht nur um mich selbst mich drehe, sondern das, was ich habe und bin, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und zuversichtlich bleibt darum, wer konkret mit Hand anlegt. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wer sich hauptsächlich damit beschäftigt, die widrigen Umstände, die schwierigen Situationen, die hoffnungslose Lage und anderes zu erörtern, zu diskutieren und zu beklagen, der muss sich nicht wundern, wenn er immer depressiver wird und immer tiefer in ein emotionales Loch rutscht. Man wird zuversichtlich, indem man miteinander anpackt. Der Lockdown hatte aus meiner Sicht neben allen stressigen Faktoren auch schöne Seiten, oder? Ja gut, ich hatte kein Homeschooling, ne? Meine Kids waren aus dem Haus. Da konnte ich locker drüber reden. Aber jetzt mal für mich, und das gilt für viele, was ich jetzt sage. Man war mit einmal dem ganzen Veranstaltungs- und Partystress entnommen. Ich habe manchmal schon gefragt, wann erleiden wir den Veranstaltungsinfarkt? Nicht nur unter den Frommen, auch bei uns im Flecken. Da hatten wir die Treckerfahrt und alle alten Bulldogs sind da miteinander gefahren am Samstag und nebenbei war die Party und dann war das noch und dieses und jenes und dann noch drei fromme Veranstaltungen. Abends keine Geburtstagsfeier mehr, kein Abschiedsgrillen, kein Klassentreffen und was sonst noch auf unseren Terminkalender gefüllt hat. Wir hatten plötzlich Zeit für uns selbst. Und wir konnten es mit gutem Gewissen ruhig angehen lassen, mussten uns nicht zwischen zwei oder drei Terminen entscheiden oder nach guten Ausreden suchen. Und das betraf natürlich auch das Gemeindeleben. Keine Gebetsstunde, keine Chor- oder Bandprobe, keine Sitzung in Präsenz, keine Hausbesuche und anderes. Das Ganze blüht uns vielleicht wieder. Ich vermute mal schwer, dass das kommt. Und wir waren stillgelegt. Und auf der einen Seite habe ich gedacht, Mann, das war gar nicht schlecht. Mein Vorteil war, ich habe ein Haus, viel Platz, wir haben einen Wald um uns rum, ich kann laufen, ich kann im Garten schaffen, also war kein Problem für mich. Das Problem, das ich dann später entdeckt habe, ist, dass wir uns auch an manche dieser Dinge sehr gewöhnt haben und wir sind zum Teil bequem geworden. Es hat mich ein bisschen erschrocken, ich habe mal in einem Kontext erlebt, wo eine Frau gesagt hat, oh, Donnerstags habe ich immer Jungschar gemacht. Ah, der Donnerstagabend, der war jetzt frei. Ah, das finde ich richtig gut. Ich glaube, ich fange das nicht wieder an. Und da war ich erschrocken. Die machen ihre guten Gründe haben. Will das nicht hinterfragen. Das ist unterschiedlich von einem zum anderen. Aber man muss sich persönlich hinterfragen, mache ich jetzt etwas nicht mehr, weil ich bequem geworden bin? Mir ehrlich gegenüber. Oder frage ich noch danach, Gott, was willst du eigentlich? Was ist wirklich dran und was ist notwendig? Und ich finde, Zuversicht und Engagement erwachsen aus dem Wissen unserer Bestimmung. Gottes Geist hat dich begabt. Das gilt für das Ziel des Lebens, im Allgemeinen. Das Ziel des Lebens ist nicht die Rente, also sage ich mal den Jüngeren. Ne? Mein Jüngster hat immer davon geträumt, vom Abi nahtlos in die Rente. Möglichst mit einer 7.500 Euro monatlichen Rente natürlich, klar. Ja, aber es ist so, das Ziel des Lebens ist nicht die Rente, sondern es ist das ewige Leben. Und es ist die Frage, dass du dir selber sagst, Gott, wozu hast du mich bestimmt? Und ganz praktisch vor Ort, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Und dass wir uns dann im Rahmen der Kräfte und Möglichkeiten uns einsetzen, die wir noch haben. Und wer mit anpackt, der bleibt am Ball. Und das Tolle ist, er erlebt auch Gottes Handeln und sein Eingreifen im Alltag. Du erlebst dann mit Gott, wenn du mit Gott wirklich unterwegs bist. Und wenn du nach Gott fragst, dann erlebst du Gott auch. Er motiviert und er gibt Zuversicht. Und darum auf dem Hintergrund, lass den Kopf nicht hängen und häng nicht ab. Lass dich nicht von der Angst bestimmen. Behalte das Ziel deines Lebens und der Welt im Auge und bleib vor allen Dingen im Gespräch mit Gott. Dreh dich nicht um dich selber, sondern behalte die anderen im Blick und frag nach der Bestimmung deines Lebens und pack mit an. Ganz im Sinne von Paulus, haltet daher unbeirrt am Glauben fest und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen. Endlich. Jetzt gebe ich ab.
Ja, vielen Dank. Wir sind so ziemlich am Ende. Ich würde dich noch bitten, mit uns zu beten. Danach werden wir uns den Segen gegenseitig zusingen. Die Band wird uns anleiten. Danke für euren Einsatz. Danke für alle, die mitgemacht haben, von den Platzanweisern über Musik und natürlich auch deine Predigt. Und dann können wir auseinandergehen. Bitte achtet auch jetzt ein bisschen dann nachher an die Regeln. Ihr kennt sie. Und ich erinnere nur noch mal kurz, Mittwoch Streiten üben, Sonntag ist erster Advent und damit unser Adventnachmittag. Überlegt, wen ihr einladen wollt. Und jetzt noch
Gebet. Gut, dann beten wir noch miteinander. Ja, wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Jesus, wir danken dir für den Tag, den du uns heute gegeben hast, für den Sonntag. Dass wir an so einem Tag auch Dinge entspannt angehen können. Wir danken dir für unser Leben, dass du uns unser Leben begleitet hast. Und jetzt bitten wir dich gerade in der Situation, in der wir uns befinden, auch in der Gesellschaft, im Allgemeinen oder privat, dass du uns nüchtern und besonnen machst, dass dein Geist uns einen klaren Blick gibt, Gelassenheit, auch Mut, dir zu vertrauen, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass eben das, was wir als Hoffnung haben, wir nicht so als dogmatische Richtigkeit im Kopf haben, sondern dass das unsere Existenz ergreift, dass wir davon innerlich überzeugt sind und uns auch darauf freuen, auf diese neue Welt in deiner Gegenwart. Wir befehlen dir besonders die an, die gerade Lasten zu tragen haben, durch Krankheit, durch irgendwelche anderen Umstände, dass sie in ihrer Situation deine Hilfe erfahren und dass Menschen um sie herum aufmerksam sind und ihnen das auch an Hilfe geben, was sie nötig haben. Wir befehlen dir unsere ganze Gesellschaft an, die ganze Diskussion, die im Moment dazu beiträgt, auch die Gesellschaft noch mehr zu spalten. Schaff du doch Frieden, gib du den Politikern Verstand, die Fähigkeit, Dinge auch richtig zu entscheiden und erhalte uns den Frieden im Land. Ich danke dir dafür, dass wir dir uns anbefehlen können, auch für diesen Tag, auch für die kommende Woche, mit all dem, was vor uns liegt. Und miteinander beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.